Einen ganz herzlichen Dank an euch Musiker für dieses Lied. Ich hatte mir das gewünscht vor der Predigt, um anzuknüpfen an den Gottesdienst vor 2 Wochen. Wir besprechen ja gerade den Epheserbrief mittwochsabends, gehen da durch beim Im Glauben wachsen Treffen. Und da hatte ich schon mal meine letzten Predigt vor 2 Wochen über Epheser 4, die Verse 1 bis 6 gepredigt. Und ich finde so ein peppiges Lied, es macht einfach Lust auf Einheit, auf Einssein. Und es klingt nicht so anstrengend wie in dem Predigtext von vor 2 Wochen. Und den rufe ich uns jetzt noch mal kurz auf. Da stehen also Worte drin wie ertragt einander, bemüht euch. Das klingt so ein bisschen anstrengend. Ja? Ich lese es uns noch mal vor. Da schreibt Paulus in Epheser 4, ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit, Geduld, was wir vorhin bei Mr. Peaks gesehen haben, ja, Freundlichkeit. Ertragt euch gegenseitig in Liebe, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede ist das Band, das dabei alles zusammenhält. Und in dem Text ging es dann weiter. Da kam dann dieser 7-Klang zur Einheit, also ein 3-Klang war Paulus zu wenig und er hat dann 7 Knaller da gebracht. Ich lese weiter ab Vers 4, ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch, so ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und ebenso nur einen Gott, den Vater von allem. Er steht über allem, wirkt durch alles und erfüllt alles. 7-mal 1-1-1-1-1. Wer die Predigt vor 2 Wochen verpasst hat, der kann sie im Internet gerne nachhören. 7-mal taucht da im Griechischen die Zahl 1 auf, das Zahlenwort für 1. Und für die damaligen Hörer oder die Leser, die Griechisch gesprochen haben, da stand was ganz anderes vor Augen als bei uns und im Grunde war so deutlich, ein massiveres Verben für die Einheit, für das Einssein geht eigentlich nicht. Spannende Frage ist, warum ist Gott Einheit so wichtig? Und da möchte ich nochmal kurz einen Text mit euch anschauen, wo es auch ganz stark um Einheit geht. Vielleicht hat jemand eine Idee hier im Raum, bei euch bei Zoom kann ich leider nicht hören. Im Neuen Testament noch ein Bibeltext, wo es auch ganz stark um Einheit geht. Oder? Um die Ehe, ja, aber ja, was anderes? Oder? Johannes 15, ja, 2 Kapitel hinten dran, Johannes 17, aber das ist in dem ganzen Kontext, geht es immer wieder um Liebe und um Einheit. Und den Text, den ich jetzt mit euch ansprechen will, wo es jetzt nicht um die Ehe geht, aber irgendwie eigentlich auch, schauen wir uns jetzt mal kurz an, Johannes 17, die Verse 20 bis 23. Da war Jesus im Gespräch mit seinem himmlischen Vater, also er hat gebetet und seine Jünger waren dabei und ein Teil dieses Gebets hat dann gelautet, ich bitte aber nicht nur für sie, also die Jünger, die jetzt hier zuhören bei dem Gebet, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind. Und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Was ich spannend finde, das habe ich ja vor 2 Wochen gezeigt, mit diesen Einsern, auch in diesem Text tauchen diese Einser wieder auf. Also ja, für die Leser der damaligen Zeit kommt da nochmal was ganz anderes zusätzlich rein, was uns beim Bibellesen oft nicht so auffällt. Und ich finde, was hier so schön rüberkommt in diesem Text, ist, wozu die Einheit dient. Was das Ziel der Einheit ist, des Einsseins. Es geht zum Ersten um das Einssein mit Gott, unserem Schöpfer. Da kommen wir dann zur Ehe, ja? Deswegen passt das eigentlich schon auch, weil eigentlich die Ehe ja dieses Einssein Gottes, was er mit uns will, abbilden soll. Und auf menschlicher Ebene, wie Mann und Frau eins sind. Also, das eine ist Ziel der Einheit, dass wir eins sind mit Gott, unserem Schöpfer, durch die Liebe, so wie Gott sie uns durch Jesus und den Heiligen Geist nahebringt. Und das zweite ist dann, dass Gott mit seiner unfassbaren Liebe in der Christenheit, wenn sie so mit Gott eins ist und miteinander eins ist, dann, ja, dass dann Gott in seiner unfassbaren Liebe in der Christenheit erkannt werden kann. Auch andere dadurch Gott kennenlernen können. In der Vorbereitung für die Predigt ist mir ein Beispiel eingefallen aus meinem ersten Semester, als ich damals Elektrotechnik studiert habe. Beziehungsweise es war kurz davor, vor Studienbeginn, sollten wir so, ja, haben die so organisiert, die älteren Studenten, sowas zum Kennenlernen, so Spielchen irgendwie. Und dann sollten wir in unserem Team mit fünf Leuten über so eine Fußgängerbrücke gehen. Man sollte da so schnell wie möglich rübergehen. Das Blöde war nur, man war an den Beinen mit dem Nachbarn neben einem zusammengebunden. Das heißt, da mussten immer beide Leute gleichzeitig ihr Bein bewegen für die Mittleren. Die waren dann völlig abhängig von dem, wie die anderen gelaufen sind. Und das Ganze auf Zeit über so eine Fußgängerbrücke, die so über eine große Straße ging. Und das haben wir dann gemacht. Und interessant war, diese Fußgängerbrücke ist enorm ins Schwingen geraten, als wir da so im Gleichschritt, mussten wir ja quasi, anders ging es ja nicht, über diese Brücke gehuscht sind. Und da habe ich gesehen, was für eine Kraft in Einheit stecken kann. Ja, wenn da einer Einzelner so jetzt rübergeht oder auch fünf an verschiedenen Stellen, nicht im Gleichtakt da rumhüpfen, passiert gar nichts mit der Brücke. Und wir gehen da im Gleichtakt drüber und die fing richtig heftig an zu schwingen. Das war wie so ein kleines Erdbeben, hat sich das angefühlt. Es ist ein total simples Beispiel, wenn man es jetzt vergleicht mit unserer Einheit hier in der Gemeinde, die wir darstellen sollen in Jesus. Aber vielleicht lässt sich auch in diesem simplen Beispiel erahnen, was für ein Potenzial im Einssein steckt, was dadurch in Bewegung kommen kann. Wenn man sich vorstellt, wenn wir so in Gott eins sein können, was Gott dann durch uns als Gemeinde geistlich und menschlich in dieser Welt bewegen kann, ich glaube, das wird richtig stark. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott so eindringlich um das Einssein wirbt, wie wir es im Epheserbrief gelesen haben und wie wir es auch hier in dem Gebet von Jesus wahrnehmen. Ich habe diese Predigt überschrieben, Gott braucht dich in seiner Einheit. Und damit meine ich Einheit im doppelten Sinn. Zum einen kann man ja Einheit verstehen als eine Truppe, eine Mannschaft, die bilden eine Einheit. Da braucht Gott uns. Aber eben auch, und das wird deutlich hier in diesem Bibeltext, dass wir eins werden mit Gott und dem, was er tut. Und das ist ja auch das, was uns hier im Epheserbrief vor Augen gestellt wird. Ich versuche gerade zu klicken, Dennis. Es klappt nicht, ja, genau, danke. Was uns im Epheserbrief vor Augen gestellt wird, diese Einheit Gottes im Sein und in seinem Wirken, wo es dann heißt, ihr seid ein Leib und ein Geist ist in euch und so weiter. Diese ganze Aufzählung, Gott braucht dich in seiner Einheit. Er braucht dich in seiner Einheit, damit er seine Liebe bei dir an den Mann oder an die Frau bringen kann. Und er braucht dich in seiner Einheit, damit er durch dich seine Liebe an den Mann und an die Frau bringen kann. Wo kommen wir jetzt nun in diesem Text so eigentlich konkret vor? Und damit gehe ich mal einen Vers weiter, Vers 7. Da heißt es, einem jeden von uns aber wurde die Gnade gegeben nach der Maßgabe des Messias. Einem jeden von uns aber wurde die Gnade gegeben nach der Maßgabe des Messias. Jetzt ratet mal, womit der Vers 7 im Griechischen beginnt. Hat jemand eine Idee? Ja, ich sehe schon die erhobenen Daumen. Tatsächlich auch da, ja, dieses Wort einem jeden, dieses Einem, da steht tatsächlich im Griechischen wieder mal die Eins. Als ich darüber gestolpert bin, dachte ich, Hammer. Ja? Also für mich ist dann plötzlich sichtbar geworden, Gott möchte uns wirklich in dieser Einheit, die vorher benannt ist, in dieser Aufzählung mit den 7 mal 1, Gott möchte uns da mit reinnehmen. Und zwar nicht nur uns allgemein, also wir so abstrakt, sondern ganz konkret, ich soll da rein, ihr sollt da rein, du sollst da rein, jeder Einzelne. Ob zu Hause bei Zoom, ob später, wenn du es dir anhörst, auf dem Internet oder anguckst oder jetzt hier im Gottesdienstraum dabei bist. Mit unserer Einmaligkeit, mit unserer Einzigartigkeit, auch dafür steht ja irgendwie die Eins, ja, sollen wir reingenommen sein in diese Einheit, die Paulus da in den Versen 4 bis 6 umreißt. Jetzt ist natürlich spannende Frage, betrifft es tatsächlich alle von uns? Können wir noch, irgendwie gehst du immer mit dem Fokus, glaube ich, weg, dadurch kann ich nicht weiterklicken. Ja, genau, also hier, danke, jetzt sehen wir das. Dieses, wir sind damit reingenommen, aber wenn wir jetzt den Text genauer anschauen, jedem von uns aber, und wer ist angeschrieben gewesen mit diesem Brief? Das waren Christen, das waren Leute, die an Jesus geglaubt haben. Paulus schreibt ja die Leute an, die die Gnade empfangen haben nach der Maßgabe des Messias, wie sie ihnen gegeben wurde. Das heißt also, wer gecheckt hat, wer Jesus ist, was für eine Botschaft Gottes uns in Jesus rüberbringt, nämlich wie vernarrt Gott in uns Menschen ist, dass er uns nicht verlieren will. Wer das gehört hat, wer sich dem geöffnet hat und wer angefangen hat, in dieser Gnade zu leben, der ist hier angesprochen von Paulus. Insofern könnte man jetzt sagen, betrifft es das wirklich alle, wenn du zum Beispiel jetzt nicht an Jesus glaubst? Oder wenn du mit dem Ganzen, was die Christen so machen, Schwierigkeiten hast? Sagst, nee, da möchte ich nicht dazugehören. Ich finde es ganz wichtig, so exklusiv das ist, was Gott durch Jesus in seinem Volk Israel in der Weltgeschichte gewirkt hat. Was Gott da in Gang gebracht hat, das alles dient dazu, dass Gott alle erreichen will. Also diese scheinbare Exklusivität, die hat letztlich alle im Blick. Da ist keiner außen vor. Deswegen auch du nochmal mit den 3 Ausrufezeichen. Und es wird ja auch deutlich im Neuen Testament, Jesus ist für die Sünde der ganzen Welt gestorben. Und vielleicht ist es, wenn du nicht an Jesus glauben kannst, vielleicht ist es tröstlich für dich zu wissen, dass sich der eine Gott, von dem da im Text die Rede ist, und wie uns Paulus ihn vor Augen malt, jetzt in diesen Versen 4 bis 6, wie er ist in seinem Sein und was er tut, dass Gott sich manchmal viel weniger christlich zeigt, als uns Christen manchmal lieb ist. Und zwar meiner Beobachtung nach passiert es, macht Gott es dann, wo diese Exklusivität, in der wir Christen unterwegs sind und meinen, so ein bestimmtes christliches Verständnis von Gott, das ist exklusiv, das ist das allein Richtige, das allein Wahre, wenn das Gott von seinem Thron verdrängt, wenn Gott nicht mehr exklusiv er selbst sein darf, sondern wir über ihn Bescheid zu wissen meinen. Da habe ich beobachtet, liebt es Gott, auch ganz andere Wege zu gehen, die uns Christen eigentlich dann manchmal zum Nachdenken bringen könnten. Und ich finde es so spannend, was Paulus hier sich traut zu schreiben in Vers 6, dieser Gott und Vater von allem, der über allem steht, der durch alles wirkt, der in allem ist. Das sollte uns Christen davor bewahren, zu meinen, mit unserem Gottesverständnis exklusiv sein zu können. Der Einzige, der wirklich exklusiv ist, ist unser Gott. Er ist einmalig, er ist einzigartig. Und er hat sich uns in Jesus gezeigt und deswegen ist es cool, an ihn zu glauben und da immer tiefer reinzuwachsen. Aber uns nicht für die allein Seligmachenden zu halten. Das ist wichtig. Und das kann dann auch anderen Leuten helfen, vielleicht sich Gott zu öffnen und Jesus zu erkennen, so wie es von Gott wirklich gemeint war und ist. Und das Entscheidende ist, und das betrifft Christen und andere gleichermaßen, entscheidend ist, dass wir uns auf Gott und sein Wirken einlassen und nicht auf eine bestimmte Vorstellung von ihm. Die muss er sogar doch immer wieder durchbrechen, damit wir weiterkommen und er mit uns weiterkommen kann. Aber uns auf Gott und sein Reden und Wirken einzulassen, das ist letztlich das Entscheidende. Denn Jesus ist nicht gekommen, damit wir irgendwelche Glaubens- und Lehrsätze haben, die uns trösten und die wir dann versuchen, anderen zu vermitteln, sondern Jesus ist gekommen, damit wir Gott erkennen, wie er wirklich ist und erfahren, wie er wirklich ist. Und das ist das, was wir als Christen glauben, dass diese bereitstehende Gnade Gottes, die er im Himmel für uns bereit hat und die er mit Jesus hier uns vor Augen gemalt hat, das ist diese Gnade Gottes nach der Maßgabe des Messias, dass die lebensnah in unser Leben reinkommt, kraftvoll, dynamisch, zärtlich, freundlich, lebensverändernd. Das möchte ich deutlich machen mit dem nächsten Vers, noch Vers 8 will ich mit euch anschauen, da heißt es dann, daher heißt es, beim Hinaufsteigen in die Höhe hat er Jesus die Gefangenschaft gefangen genommen und den Menschen Gaben gegeben. Vielleicht geht es euch wie mir, ich fand den erstmal kolossal verwirrend. Es ist schön, in den Kommentaren zu lesen, das ist der schwierigste Vers des ganzen Epheserbriefs aus Sicht einiger Kommentatoren. Man kann darüber sich rein verwühlen. Aber eigentlich, glaube ich, ist es dann doch ganz einfach. Nachdem ich mich eine Weile durchgewühlt hatte, habe ich gedacht, ach, von dem, was im Neuen Testament in Summe rüberkommt, ist eigentlich klar. Dieser Vers wird viel verständlicher, wenn man sich klar macht, der Teufel ist der Feind Gottes und Gott liebt uns Menschen, auch trotz unserer Sünde. Und wir brauchen Gott, gerade wegen unserer Sünde. Und der Teufel, der versucht, alles dran zu setzen, uns von Gott wegzubringen oder wegzuziehen oder fernzuhalten. Das ist das tiefste Interesse, das ureigenste Interesse des Teufels, dieses, was Gott an Verbindung in seinem Herzen noch zu uns hat, dass wir dem nicht mehr vertrauen, dem nicht glauben können und uns von Gott abwenden. Und das macht der Teufel durch Lügen, durch Halbwahrheiten, Verdrehungen oder dass er uns mit Dingen lockt, wo wir da drauf reinfallen, weil wir meinen, das ist es. Und er das quasi als Alternative zu Gott anbietet. Und das Schlimmste, was uns letztlich da passieren kann, ist, dass wir zu der Überzeugung kommen, und die ist ja auch weit verbreitet in der Welt, Gott gibt's nicht, Gott ist überflüssig, Gott ist nicht zu trauen. Das sehe ich so als die schlimmsten Lügen, mit denen der Teufel eigentlich bei uns landen kann. Und das Problem ist, dass wir, wenn wir solche Lügen des Teufels glauben, dass wir dann zu Gefangenen des Teufels werden. Wenn wir diese Lügen in uns aufnehmen, sie reinlassen in uns und dann anfangen, uns bewusst oder unbewusst an ihnen zu orientieren, wenn das dann die Maßgabe ist, dann werden wir zu Gefangenen des Teufels, weil wir nicht mehr in der Freiheit leben können, wie Gott es eigentlich gedacht hatte. Und das ist eine bittere Tatsache, die ist unangenehm, die schmeckt uns nicht. Aber es ist eine Tatsache, wenn wir die bereit sind anzuerkennen, dann kann sie uns auch in die Freiheit führen. Dass wenn wir, ja, es ist so wichtig, dass wir uns für die Wahrheit öffnen, die Gott uns anbietet, die Gott uns gerade ganz speziell in Jesus anbietet. Dass Gott uns da nämlich raushelfen will aus diesem Lügenkonstrukt, das der Teufel aufgebaut hat, indem wir hier in dieser Welt auch unterwegs sind als komplette Menschheit, damit wir aus dem Machtbereich des Teufels rauskommen. Deswegen möchte Gott, dass wir uns für seine Wahrheit öffnen. Und das Geschenk, das Jesus uns durch sein Sterben gemacht hat, das ist die Gnade nach der Maßgabe des Messias, wo in Vers 7 von der Rede war, das ist, dass Jesus eben durch sein Reinkommen in diese Welt und durch sein Sterben und seine Auferstehung die Gefangenschaft des Lügenskonstruktes des Feindes, des Teufels geknackt hat. und dass mit Jesus als dem Gestorbenen und Auferstandenen deutlich wird, bei Gott bleibt Recht und Wahrheit bestehen. Und genau deswegen musste Jesus ja auch am Bösen sterben. Das Recht und die Wahrheit bleiben bestehen. Böses bleibt Böses und Gutes bleibt Gutes bei Gott. Aber selbst das Schlimmste, was wir Menschen anrichten können, das ist Gott bereit, uns zu vergeben. Wenn wir uns wie Gott zu Recht und Wahrheit stellen, dann ist es für Gott überhaupt kein Problem. Und das steht hier hinter diesem Vers 8, das sehe ich da drin, dass mit der Auferstehung von Jesus und seiner Himmelfahrt dann deutlich geworden ist, Jesus hat das System des Teufels einkassiert. Er hat die Gefangenschaft gefangen genommen. Also das, was ja, uns gefangen hält, nämlich dieses Lügenkonstrukt des Teufels, das ist durch Jesus einkassiert. Es braucht nicht mehr wirksam sein. Ich habe das in diesem Jahr, in dem Monat Mai und jetzt auch im Monat Juni, was ich jetzt hier gerade skizziert habe, so eindrücklich erlebt wie noch nie in meinem Leben. Wir haben Anfang des Monats Mai bei einem Eheworkshop kostenlos reinschnuppern können. Birgit und ich, meine Frau und ich. Und das ist das, was Birgit vor 2 Wochen im Gottesdienst da berichtet hat, wo Gott da was aufgedeckt hat. Das war echt krass. Eine 17 Jahre alte Geschichte zwischen Birgit und mir. Und Gott geht da rein, deckt auf und ja, Einheit kann wieder neu sich weiterentwickeln, ja, bei uns in der Ehe. Ich dachte bis dahin eigentlich, Birgit und ich, wir führen eigentlich doch eine recht gute Ehe. Und dann überführt mich Gott Anfang Mai, dass ich denke, da ist noch richtig viel Luft nach oben. Deswegen auch dieser Titel für die Predigt heute. Ja, Gott braucht dich, braucht mich in seiner Einheit. Und er braucht uns ganz in seiner Einheit. Nicht nur so irgendwie halb, sondern so richtig. Ja, mit unserem Leben, mit all den Nöten und Schwierigkeiten, wie wir sind, damit er was heilen kann. Und ich gebe jetzt mal ein bisschen Einblick in meine Seele. Diesen Ehe-Workshop Anfang Mai teilzunehmen, fiel mir leichter, weil er für Leiter und Hauptamtliche kostenlos angeboten war. Ich bin so ein bisschen schwäbisch von meinem Herzen her. Und dann hatte meine Frau die Idee, können wir nicht auf einen vollen Workshop gehen, nicht nur zum Reinschnuppern. Und der hat dann Geld gekostet. Aber Gott hat es dann trotzdem geschafft, uns dahin zu bringen, mein Herz zu erweichen. Und da ist es dann nochmal viel krasser erfahrbar gewesen, hat Gott nochmal anders angeknüpft. Ja? Und da ist mir das dann wirklich auch erst klar geworden, jetzt bei diesem Workshop vor einer Woche, wie Gefangenschaften beendet werden. Ja? Das ist das, worum es ja im ersten Teil von Vers 7 geht. Und das habe ich gar nicht gehighlightet, dass die Gefangenschaft gefangen genommen wird. Und das Zweite, was da ja noch drin steht, dass Jesus Gaben gibt. Dass wir, wenn wir von was frei werden, nicht einfach dann nur mittellos dastehen, sondern dass wir was dafür bekommen. So wie es der Jammerlappen ja auch gesagt hat, wenn ich jetzt im Jammern aufhöre, dann habe ich ja gar nichts mehr. Stehe ich blöd da. Ja, meine Identität ist irgendwie so mit dem Jammern verknüpft und wenn mir das fehlt, ja, wer bin ich dann? Und deswegen ist es so wichtig, wenn Gott uns frei macht, wenn er die Gefangenschaft gefangen nimmt und uns in die Freiheit führt, dass er dann auch für uns was hat, uns was geben will, was diesen frei gewordenen Raum dann ausfüllen soll. Und es war so genial, bei diesem Eheworkshop das zu erleben, letzte Woche, wie viele Ehepaare Jesus, den Geist Gottes, Gott erlebt haben, wie er Dinge aufgedeckt hat, geheilt hat, in neue Freiheiten geführt hat, Perspektiven eröffnet hat. Ich bin noch ganz benommen. Ja? Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich noch ein bisschen was erzähle, was ich dann nach dem Eheworkshop die Woche erlebt habe mit Gott. Aber aus Zeitgründen würde ich sagen, das verschiebe ich auf nächsten Sonntag, es sei denn, ihr rebelliert jetzt hier ganz laut. Aber dann, das müsst ihr machen, dann müsst ihr jetzt eine Entscheidung treffen. Okay, also, Donnerstag, nach dem Mittagessen, ging es mir total schlecht. Wo ich dachte, alles Gute, was Gott im Eheworkshop geschenkt hat, war wieder irgendwie einkassiert, aber nichts mehr da. Matschebirne, wirklich grauer Schleim irgendwie im Kopf, so hat sich das angefühlt, totale Lähmung. Nach dem Mittagessen öffne ich mich meiner Frau, sagt es Birgit, wie es mir geht. Und Birgit überlegt dann, sollen wir vielleicht das, was wir auf dem Eheworkshop gelernt haben, wie man mit Gott kommunizieren kann, sollen wir das vielleicht anwenden? Ich so, ich habe noch so viel zu tun und jetzt geht mir schon so schlecht und irgendwie, okay, habe ich aber irgendwie, haben wir den ersten Schritt gemacht, versucht auf Jesus zu hören. Jesus, sollen wir jetzt oder sollen wir jetzt nicht? Du weißt es doch, was sinnvoll ist. Nicht wirklich was gehört. So, zu 60% glaube ich. Ja, machen wir mal. Okay, gut. Weiter Jesus gefragt, sag mal, diese Matsche, was willst du damit sagen? Oder und so weiter. Irgendwie Fragen halt gestellt. Aus Zeitgründen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein, aber, das kann ich ja nächsten Sonntag machen, aber was halt wirklich krass war, was Gott plötzlich an Lebenslügen und Lasten aufgedeckt hat, die ich zwar schon irgendwo so kannte, das war jetzt nichts wirklich Neues, aber es war plötzlich nicht mehr auf Kopfebene, sondern es war auf Herzensebene. Ich konnte plötzlich viel tiefer sehen, was passiert ist in meinem Leben und was das mit mir gemacht hat. Und gerade speziell, was eine Person, die für mich wichtig war, ja, was daraus entstanden ist, wie die Person mit mir umgegangen ist, wie ich das erlebt habe, wie ich das verarbeitet habe. Da waren dann zum Beispiel Lügen drin, wie dieses Gefühl, was sich in mir breit gemacht hatte, ich bin nicht richtig in dieser Welt. Und wo mir klar geworden ist, weil ich dieses unerträgliche Gefühl hatte, mit dem kann man ja nicht leben, ja, das ist ja Käse, deswegen habe ich mir ein Paralleluniversum aufgebaut. Und eine andere Sache, so dieses, dass ich meine Anerkennung durch Liebkindsein haben wollte. Ich wollte immer den Vorstellungen entsprechen, die andere haben und habe gar nicht gecheckt, was das mit mir macht, was diese unerreichbar hohen Maßstäbe, was die mit mir machen, wie fertig die mich machen, weil ich wie der Esel, der hinter der Möhre herrennt, die er nicht erreichen kann, weil der die Möhre hält, auf ihm sitzt und die an der Angel hält. Ja? Und dann konnte ich dieser Person vergeben. Das war das, was wir da auch gelernt haben. Wenn Gott die Sachen aufdeckt, dann vergeben. Damit der Feind entmachtet wird, damit dieses Lügengebäude geknackt wird. Und dann habe ich versucht zu hören, Gott, was hast du jetzt im Austausch für mich? Und da war dann erstmal nichts zu hören. Außer ein Telefonklingeln, das eigentlich überhaupt nicht reingepasst hat. Und dann habe ich gedacht, soll ich da jetzt rangehen oder nicht? Habe ich gemerkt, nein. Ist wichtig, ist auf der Dienstleitung, gehst da ran, bist ein ordentlicher Pastor, gehst ran. So, kurze Sache geklärt und dann habe ich gemerkt, auch das war eingebettet in das Wirken Gottes, das war geplant, das war sein Timing, ja. Weil durch dieses Telefongespräch ist in mir was in Gang gekommen, wo ich plötzlich durchströmt würde von diesem Gefühl, es ist gut, dass ich bin, wie ich bin. Dass ich jetzt als Pastor rangegangen bin, weil ich einfach pflichtbewusst bin und Gott sagt mir, Tobias, es ist gut so, wie du bist, ich freue mich an dir. Und es durchströmt mich plötzlich und ich denke so, was geht jetzt? Und krass war, genau in dem Moment meldet sich dann auch der andere wieder und ich kriege auf meinem rechten Ohr ein starkes Pfeifen, wie ich mir Tinnituspfeifen vorstelle. Ich habe das nicht, aber so stelle ich mir das vor. Ein ganz starkes Pfeifen kam dann plötzlich im rechten Ohr. Und ich denke, das passt jetzt genial, ne? Jetzt empfange ich von Gott ja seine Wahrheit, nachdem ich die Lüge da loswerden konnte. Dann pfeift es da im Ohr. Aber ich habe gemerkt, ich bin geschützt in Jesus. Es hat mich gar nicht getroffen. Ich habe es nur kurz wahrgenommen. Habe das dann Birgit gegenüber ausgesprochen. Dieses, was ich gerade so spüre von Gott. Es ist gut, dass ich bin, wie ich bin. Und meine Frau war auch ein echter Stabilisator, dass ich das so halten konnte für mich. Und dann sage ich zu Birgit, du, das hat Gott mir schon oft gesagt, dass es gut ist, dass ich bin, wie ich bin. Aber ich tue mir so schwer, ihm das ja tatsächlich zu glauben. Ja? Ich habe das ja schon über Jahrzehnte immer wieder so mal von ihm gesagt bekommen. Und in dem Moment, wo ich das dann zu Birgit sage, du, das hat er mir schon öfters gesagt, Gott, dann höre ich Gott mit leiser, aber ganz klarer Stimme, liebevoll schmunzelnd in mir sagen, und Tobias, ich werde es dir immer wieder sagen. Es hat mich so geflasht, es hat mich so umgehauen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Wenn so ein aufgestautes Lebensthema, wo man aus der frühesten Kindheit wahrscheinlich mit zu schaffen hat, wenn die Zeit für Gott reif ist, dass er das behutsam hervorholen kann, seine liebevollen Hände nehmen kann, uns an sein Herz drücken kann, sagen kann, egal wie verwirrt dein Leben bisher war in dieser Welt, ich bin da, ich bin für dich da und es ist gut, dass du dich jetzt endlich an mein Herz ziehen lassen kannst. Dazu muss man erst mal 50 Jahre alt werden. Ist für Gott nie zu spät. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, was Gott da noch alles für dich hat. Werden auch andere Zahlen gerade gehandelt hier im Raum. Ich sag's mal für die Zoom-Teilnehmer. Einheit tut so gut. Die Einheit mit Gott können wir oft nur so bruchstückhaft erleben. Aber über Menschen, über die Eltern, über Ehepartner, über Freunde, ja, über Begegnungen, da will ja Gott auch an uns rankommen, weil wir da empfänglicher sind als für die unsichtbare Dimension oft. Und weil Einheit so gut tut und weil sie so wichtig ist, deswegen braucht Gott dich in seiner Einheit, dass er dich an sein Herz ziehen kann und dass er dich segnen kann, damit er dann durch dich andere auch an sein Herz ziehen kann. Lasst uns das jetzt miteinander feiern im Abendmahl. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger geworden ist von der Predigt. Wir singen jetzt zwei Lieder miteinander und die sollen uns hinführen in den Raum der Gnade Gottes, wie Gott uns an sein Herz ziehen will. Amen.